Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
75 Jahre danach. Hiroshima gedenkt der Atombombenopfer. Am 6. August 1945 haben die USA die erste Atombombe in einem Krieg auf Hiroshima abgeworfen. 100.000 Tote. Und heute? Mittlerweile gab es Bomben, die 1.000 Mal so stark waren wie die in Hiroshima und Nagasaki. Es wurde aufgerüstet und dann wurde wieder abgerüstet und jetzt wird eher wieder aufgerüstet. Und es bleibt dabei, Atomwaffen schrecken die vermeintlichen Feinde ab. Wir sprechen hier im Podcast zum Update über diesen Teufelskreis, der vielleicht ein Gutes hatte. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist keine Atombombe mehr in einem Konflikt gezündet worden.
Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wir müssen verhindern, dass wir wieder Rüstungswettläufe haben, denn die Chance, dass mal irgendwann etwas schief geht und die Folgen dann katastrophal wären, sind einfach zu hoch.
Außerdem Thema Quallen als Nahrung. Den Tierchen hat sich Ilka Knigge aus dem Update-Team heute gewidmet. Ilka, korrigier mich, aber sind Quallen nicht zu 99% Wasser? Also trinken wir die dann eher oder kann man die essen?
Ja, also mit den 99% Wasser liegst du richtig. Trinken? Nee, eher nicht. Aber es gibt schöne Zubereitungsarten. Also in Shanghai zum Beispiel wird Quallensalat draus gemacht, so mit Knoblauch, Koriander, Sojasauce und lecker Quallenscheibchen.
Außerdem gehen wir ins Detail bei der Studie, die wir diese Woche zuerst nicht überraschend fanden, nämlich, dass Menschen gerne Sex im stillen Kämmerlein haben und es nicht mögen, wenn andere zugucken dabei. Aber im Tierreich, da ist es ja ganz normal, dass sich die Tiere paaren, während andere zuschauen.
Ich mag das ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden, aber mein Partner nicht.
Warum sich da Tier und Mensch so unterscheiden, das hört ihr im Podcast zum Update vom 6.8.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
8.15 Uhr morgens war das am 6. August 1945, also heute vor 75 Jahren. Da haben die USA die erste im Krieg eingesetzte Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Über 100.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Bei der Gedenkfeier heute sind unter anderem zwei Schüler aus Hiroshima zu Wort gekommen.
So etwas darf nie wieder passieren. Die ermutigenden Worte der Überlebenden, die die Stadt wieder aufgebaut haben, leben für immer in unseren Herzen weiter.
Sowas darf nie wieder passieren, aber es kann wieder passieren. Etliche Staaten haben nach wie vor Atomwaffen, darunter die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien und Pakistan. Und der Wille, die Dinger wieder loszuwerden und abzurüsten, scheint bei vielen Atommächten auch nicht besonders ausgeprägt zu sein. Wir sprechen drüber mit Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs für Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Hallo Herr Kühn.
Hallo.
Die Atomwaffen, die es heute gibt, sind die vergleichbar mit den Bomben von 1945 oder dann doch ganz anders?
Nein, die sind eigentlich fast gar nicht mehr vergleichbar. Die damaligen zwei eingesetzten Atombomben waren relativ primitiv technisch gesehen. Die mussten auch noch mit Flugzeugen dorthin geflogen werden. Heutzutage haben wir vor allem ganz andere Trägermittel. Das heißt, wir haben Interkontinentalraketen, wir haben Marschflugkörper, wir haben hypersonische Gleitflugkörper. Das kann man alles nicht mehr vergleichen. Und außerdem sind die heutigen Nuklearwaffen deutlich zielgenauer. Und wenn man das möchte, auch viel, viel stärker als die damaligen Bomben.
Okay, vergleichen Sie mal, wie hoch ist die Zerstörungskraft heute?
Naja, man muss da so ein bisschen auf die Entwicklung gucken. Das heißt, während des Kalten Krieges waren es Amerikaner und Sowjets, die dieses Spiel vorantrieben, immer größer, immer größer, immer größer. Die Sowjets haben sogar irgendwann mal eine Bombe gezündet, die nannte sich die Zar-Bomba. Die war, glaube ich, 1000-mal so stark wie die Hiroshima-Bombe, also völliger Wahnsinn. Das ging dann in den letzten Jahren wieder etwas zurück. Das heißt, heutzutage haben wir sogenannte kleine Sprengkörper, aber klein heißt dann heute eben auch, die sind nicht kleiner als das, was damals über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurde.
Vor einigen Jahren, da gab es eine Studie, die untersucht hat, was passieren würde, wenn Indien und Pakistan ihr jeweiliges Atomwaffenarsenal aufeinander abfeuern würden. Was ist bei dieser Studie rausgekommen?
Was rauskam, ist der sogenannte nukleare Winter. Das heißt, schon bei einem nuklearen Austausch zwischen Indien und Pakistan, also wo auf jeder Seite so 60 bis 80 Nuklearsprengköpfe eingesetzt werden, kann es dazu führen, durch die Folgeschäden, dass regional sich das Klima verändert, dass der Himmel sich verdunkelt für ein, zwei Jahre, dass dadurch natürlich weite Flächen in Asien, in Ostasien, vor allem in China, darunter leiden. Es kommt zu massiven Ernteausfällen und zu Folgetoten in der Höhe von 1 Milliarde toten Menschen.
Die Bemühungen zur internationalen Abrüstung, also letztlich auch zur Abschaffung und Entsorgung von Atomwaffen, die sind in den vergangenen Jahren ziemlich ins Stocken geraten. Woran liegt das?
Naja, es liegt vor allem daran, dass wir wieder in einen Zyklus eingetreten sind, wo die Staaten um mehr Macht ringen beziehungsweise eben nicht mehr miteinander reden wollen. Das heißt, wir haben hier drei Großmächte, die USA und China, ein wenig mit Abstufung auch Russland. Dort haben wir Führer, die vor allem auf die nationalistische Karte setzen. Da nehmen sich Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping inzwischen relativ wenig. Und da spielen natürlich auch Nuklearwaffen wieder eine Rolle, denn sie sind etwas wie die Währung der Großmächte. Das heißt, hier kann man zeigen, wie viel man hat. Und hier will man eben auch die andere Seite abschrecken. So gesehen vermute ich, dass es in den nächsten Jahren hier eher schlimmer wird.
Aber funktioniert diese Form von Abschreckung nach wie vor oder braucht es noch mehr, damit kein Atomkrieg irgendwann startet?
Naja, dazu kann man aus unterschiedlicher Sichtweise argumentieren. Die eine Sichtweise ist, die sagt, seit 75 Jahren funktioniert das nukleare Tabu. Seit 1945 haben wir nicht wieder den Einsatz dieser Waffen gesehen, obwohl wir zwischenzeitlich bis zu 90.000 Nuklearsprengköpfe auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges hatten. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wir wollen nicht ein zweites Mal in einen solchen Kalten Krieg hineinkommen. Wir müssen verhindern, dass wir wieder Rüstungswettläufe haben, denn die Chance, dass mal irgendwann etwas schief geht und die Folgen dann katastrophal wären, sind einfach zu hoch. Ich gehöre definitiv zum zweiten Camp. Meiner Meinung nach müssen wir dringend wieder miteinander reden.
Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs für Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Invasion der Quallen. Quallen, der Schrecken von Strandurlaubern. Quallen kommen in den Nachrichten, in den Schlagzeilen der vergangenen Woche nicht gerade gut weg. Auch da, wo wir in diesen Wochen gerne baden gehen, Nordsee zum Beispiel, da sind Quallen gern unterwegs. Aber Quallen, die können mehr als einfach nur glibberig sein und haben eigentlich einen viel zu schlechten Ruf. Denn Achtung, sie könnten in den kommenden Jahren immer wichtiger werden als Lebensmittel. Was Quallen gesund macht und wie wir sie vielleicht bald auf unseren Tellern wiederfinden können, das hat Update-Reporterin Ilka Knicke recherchiert heute Abend. Ilka, was macht Quallen zu einem gesunden Lebensmittel?
Quallen enthalten kein Fett und kein Cholesterin, dafür Proteine. Und sie enthalten außerdem Natrium, Calcium, Kalium und Magnesium, also insgesamt alles ganz gute Eigenschaften. Die sind nur ein bisschen schwer zu essen. Also sie bestehen zu 99% aus Wasser und sie schmecken wohl etwas ungewohnt, zumindest für unseren europäischen Geschmack. In China und in Südostasien, da werden Quallen schon seit über 1000 Jahren gefangen und gegessen. Und die haben in einigen Regionen sogar den Ruf, gegen Alzheimer zu helfen. Muss man aber dazu sagen, das ist nicht wissenschaftlich belegt. In Europa, da gibt es eben im Gegensatz dazu keinen großen Markt für Quallen, also kein groß angelegtes kommerzielles Quallenfischen. Aber es wird geforscht, wie Quallen als Nahrungsmittel auch in Europa eingesetzt werden könnten. Und es gibt wohl auch im Mittelmeerraum und auch in Deutschland schon einige wenige Restaurants, die Quallen anbieten.
Und dort ist dann der nette Nebeneffekt des Quallenessens, dass in den Meeren nicht mehr so viele Quallen im Überfluss rumschwimmen können.
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Grund für die Forschung, muss man so sagen. Quallen sind im Gegensatz zu anderen Meerestieren sozusagen Gewinner des Klimawandels. Also viele Arten profitieren von den steigenden Meerestemperaturen. Die können sich besser vermehren dadurch. Außerdem sorgt die Überfischung der Meere dafür, dass es weniger Fressfeinde der Quallen gibt. Also zum Beispiel Thunfische, Schwertfische. Und Quallen, die ernähren sich von Mikroalgen. Und die sind viel vorhanden, wenn sowas wie Düngemittel ins Wasser geraten. Trotzdem kann man eben nicht so ganz genau sagen, ob und welchen Effekt so ein Quallenfischen dann am Ende wirklich auf den Lebensraum Meer hätte. Das ist wenig erforscht, wird aber gerade geändert mit einem europäischen Forschungsprojekt namens Go Jelly. An dem Projekt ist zum Beispiel auch das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel beteiligt.
Dann schauen wir uns die Quallen mal genauer an. Welche Quallen sind denn besonders gut zum Essen geeignet?
Ja, ich habe heute mal mit der Koordinatorin von Go Jelly gesprochen, Dr. Jamileh Javedpour. Sie sagt, dass es in Ostasien 12 verschiedene Quallenarten gibt, die zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Und in Europa, da wird im Rahmen dieses Projekts im Moment an 2 Arten geforscht, und zwar an Lungenquallen und an Leuchtquallen. Dazu forscht aber noch ein Forschungsteam aus Dänemark an Ohrenquallen und die haben daraus Quallenchips gemacht.
Und wie schmecken dann Quallen? Welche Konsistenz haben die, wenn die zubereitet sind? Jetzt bis auf die Quallenchips, weil die sind wahrscheinlich ein bisschen knusprig.
Genau, ja, die Konsistenz, die verändert sich wohl auch je nach Zubereitungsart ein bisschen, so habe ich es jetzt heute gelesen. Man kann die sich so ein bisschen knorpelig vorstellen, auch ein bisschen glitschig oder eben knusprig, wie es bei den Chips dann ist. Selbst gegessen habe ich aber noch keine, deswegen habe ich Jamileh Javedpour gefragt, wie sie den Geschmack beschreiben würde.
Das ist geschmackneutral. Die Soße ist eigentlich, was ganz wichtig ist, und die Kombination mit Beilagen, was man mit einem Quallensalat zum Beispiel zusammen vorbereitet. Es ist ein bisschen salzig und es duftet nach Meeresfrüchte.
Also ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen ungewohnt, aber wir essen ja auch sowas wie Algensalat mittlerweile, das mögen ja auch viele.
In welcher Form könnten dann Quallen auf unseren Tellern landen?
Ja, zum Beispiel auch als Salat. In Shanghai, da werden Quallen zum Beispiel mit Knoblauch, Koriander und Sojasauce serviert, so in Scheibchen geschnitten. Und dafür werden die getrockneten Quallen vorher im Wasser gelegt, damit sich so ein bisschen das Salz löst und sie dann aufschwemmen. Das Go Jelly Team, das arbeitet aber auch an Rezepten, die eher für den europäischen Markt gemacht sind, also eher für unseren Geschmack ausgelegt sind. Da ist ein Kochbuch geplant. Daran arbeiten die mit Kolleginnen und Kollegen aus Italien. Und da soll es Rezepte für kalte und warme Quallengerichte geben, außerdem Dessertrezepte oder Beilagenrezepte. Eins davon hat Jamileh Javedpour mir heute verraten.
Wenn man die Qualle zum Beispiel mit Sojasauce und ein paar Kräuter zusammenmischt, dann kann man die mit Kartoffeln und Quallen zusammen eine sehr schöne Beilage vorbereiten.
Eigentlich sollte dieses Kochbuch auch schon Ende des Jahres rauskommen. Das hat sich jetzt durch Corona ein bisschen verschoben, also müssen wir noch ein bisschen warten auf das Buch.
Nicht unbedingt eine Qual, eine Qualle auf dem Teller. Könnte es vielleicht etwas mehr geben bei uns? Ein Forschungsteam arbeitet daran, mehr über Quallen zu erfahren, und es soll auch ein Rezeptbuch geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zahl der Toten liegt bei über 130. Rettungskräfte melden rund 5000 Verletzte und suchen weiter nach Vermissten. Die schwere Explosion im Hafen von Beirut am Dienstag hat große Teile der libanesischen Hauptstadt zerstört und bis zu 300.000 Menschen sollen obdachlos sein. Ausgelöst wurde die Explosion vermutlich durch fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat, offenbar unsachgemäß gelagert in einem Lagerhaus im Hafen von Beirut. Und dieses Unglück trifft das Land, das ohnehin schon am Abgrund steht, sagt Lea Frese, Nahostkorrespondentin der Zeit, die seit 1,5 Jahren in Beirut wohnt und von dort berichtet. Grüß dich, Lea.
Ja, hallo.
Du warst die vergangenen Tage auf Heimatbesuch in Deutschland, bis heute Nacht wieder in Beirut gelandet. Konntest du dir schon einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörung machen?
Ein bisschen. Ich bin heute Nacht gelandet und bin dann mit dem Taxi ganz normal zu meiner Wohnung gefahren oder zu meinem Haus. Und ja, ich kam an, es war stockfinster, kein Strom in der Straße, kein Strom im Viertel, und konnte dann irgendwie reingehen in die Wohnung und es ist alles zerstört, alle Fenster sind raus. Ja, es war ein großer Scherbenhaufen, die schon zusammengekehrt worden waren von meinen sehr, sehr netten Nachbarn. Und heute bin ich einfach, ja, einmal die ganze Meile der Zerstörung abgelaufen und es ist schon massiv.
Wie weit weg wohnst du vom Hafen?
Luftlinie sind das ein bisschen mehr als 2 Kilometer. Das ist also eins der Viertel, das am stärksten betroffen ist. Aber die Druckwelle und die Explosion hat, ich glaube, bis zu 7, 8 Kilometer im Umkreis vieles, vieles zerstört. Also zumindest die Scheiben sind fast überall gesprungen.
Und wie leben die Menschen jetzt? Und dich eingeschlossen natürlich. Also bist du dann jetzt zu Hause? Die Fensterscheiben sind kaputt. Die Menschen sind obdachlos. Wie geht es denn jetzt weiter für euch?
Also ich glaube, für die meisten Menschen hieß es jetzt erstmal, vor allen Dingen die ersten 2, 3 Nächte, Schutz suchen irgendwie bei Familie, Verwandten, Freunden außerhalb Beiruts oder in weniger betroffenen Vierteln. Für die vielen, die das vielleicht auch nicht können, auch Freunde von mir, die ich schon besucht habe, die einfach keine Verwandten hier haben, weil sie gar nicht Libanesen sind, sondern zum Beispiel Kenianer oder Filipinas oder Syrer, die praktisch im Land sich hierher geflüchtet haben oder hier arbeiten, für die ist das deutlich schwieriger. Und ich glaube, genau um die muss es wahrscheinlich auch zuerst gehen, also einfach Notunterkünfte auch bereitzustellen und diese Leute zu erreichen mit der Ersthilfe.
Du schreibst in einem deiner Artikel für die Zeit, diese Katastrophe trifft den Libanon zu einem Zeitpunkt, in dem das Land ohnehin im freien Fall war. Was meinst du damit?
Der Libanon war wirklich, als ich ihn am vergangenen Samstag, also wenige Tage vor dieser Katastrophe verlassen habe, ein Land, das ja wie am Boden lag. Es hat eine schwere Wirtschaftskrise, die sich so ja seit ungefähr einem Jahr ständig verschärft, eine schwere Währungskrise. Das heißt, die Leute hatten wirklich schon Probleme, überhaupt noch Lebensmittel einzukaufen. Irgendwie bereitete sich das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten in diesem Land richtig Hunger aus. Es gibt zeitgleich und zusammenhängend eine schwere politische Krise, eine Regierung und ein Staat, die kein Vertrauen genießt oder sehr wenig in der Bevölkerung und auch keine Reformen angegangen ist. Das heißt, ich hatte ein Land verlassen, von dem ich wirklich dachte, wow, es kann nicht mehr viel schlimmer kommen. Und jetzt kam dieses riesige Unglück, was natürlich auch ein Resultat der schlechten Politik und des ja eigentlich Staatsversagens ist, das sich immer weiter aufgetürmt hat hier im Land.
Staatsversagen hat sich aufgetürmt, aber auch die Wut der Bürgerinnen und Bürger hat sich aufgestaut. Das beschreibst du in deinem Artikel. Beschreib mal die Wut.
Es ist ein bisschen schwierig, gerade also diese Wut hier richtig zu fassen zu kriegen. Die Leute sind sehr wütend. Das merkt man auch in Gesprächen jetzt zum Beispiel mit meinen Nachbarn oder mit Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe. Klar, sind alle wütend auf diesen Staat, der sowas natürlich seit langem, langem, das hätte niemals passieren dürfen. Es hätten niemals fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat über 6 Jahre im Hafen lagern dürfen, wo jeder wusste, dass es total gefährlich war. Und es ist nichts passiert, weil sich irgendwie niemand so richtig dazu durchringen konnte. Und es wurde so ein bisschen hin und her geschoben und wie hin und her gewurschtelt. Und das eine Sache, die mir aber sehr auffällt hier, ist, dass die Wut war schon vor dieser Katastrophe so ein bisschen wie abgeflacht in dem Sinn von, die Leute sind sehr wütend, aber sie wissen nicht mehr, wohin sie diese Wut noch richten sollen. Gegen wen soll man denn noch protestieren? Die Regierung wurde letztes Jahr schon gestürzt. Die Banken, die diese Krise ausgelöst haben, wurden auch schon so, da haben sich alle Verantwortlichen abgesetzt. Das heißt, ich glaube, die Wut ist gerade sehr richtungslos. Und meine Beobachtung jetzt aus den ersten Tagen hier nach dieser großen Katastrophe ist, dass die Leute die Wut gerade in Energie umwandeln und einfach aufräumen und versuchen, klarzukommen.
Und was kommt nach dem Aufräumen? Was kann wieder Zukunft bringen? Was kann wieder Hoffnung bringen?
Mein Eindruck aus dieser Zeit hier gerade ist, dass ich glaube, es gibt gerade keine große Hoffnung auf irgendeine schnelle Veränderung. Es gibt keine Hoffnung auf einen raschen politischen Wandel zum Beispiel und darauf, dass die Verantwortlichen an der Spitze dieses Staates umdenken oder ausgewechselt werden, dass wir eine andere Politik sehen. Ich glaube aber, man hat schon eine Hoffnung darin, dass es mittelfristig, längerfristig einen sehr viel tiefgreifenden Wandel hier gibt, weil die Leute sehr genau wissen, dass es nichts damit zu tun hat, nur eine Regierung auszutauschen. Hier muss ein ganzes System ausgetauscht werden.
Lea Frese war das, Nahost-Korrespondentin der Zeitung Die Zeit. Seit anderthalb Jahren wohnt sie in Beirut und berichtet über die Region.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es kommt zu wenig Wasser an in Nordsyrien. Beim Euphrat, großer Fluss, wichtige Wasserquelle. Er entspringt in der Türkei und fließt dann weiter durch Syrien. Medienberichten zufolge kommt in Syrien allerdings gerade viel weniger Wasser an als sonst. Der Wasserstand des Flusses sei sehr niedrig, heißt es. Wasserknappheit also in einem heißen, trockenen Land, in dem weiterhin in Teilen ein Bürgerkrieg tobt. Der Grund für den Wassermangel wird in der Türkei vermutet, die ja auch im syrischen Bürgerkrieg mitmischt. Und der Vorwurf ist, die Türkei dreht Syrien über den Euphrat und anderen Quellen ganz bewusst das Wasser ab. Tobias von Losso forscht am Klingendahl-Institut in Den Haag dazu, welche Rolle Wasser in Konflikten spielt. Hallo Herr von Losso.
Hallo Herr Günther, guten Abend.
Was ist dran an diesem Vorwurf, die Türkei drehe Syrien gerade das Wasser ab? Was wissen Sie darüber?
Ja, wir haben zunächst zwei Anhaltspunkte. Zum einen wissen wir, dass der Wasserstand des Euphrat am Tischrindamm in Syrien seit ein paar Wochen sehr deutlich zurückgegangen ist. Und natürliche Schwankungen können die gegenwärtig fehlende Wassermenge eigentlich kaum erklären. Es ist daher davon auszugehen, dass die Türkei mehr Wasser als üblich an den eigenen Dämmen am Euphrat zurückhält. Der zweite Anhaltspunkt ist, dass wir in Nordsyrien immer wieder Unterbrechungen der Wasserversorgung gesehen haben über die letzten Monate. Deutlich wurde das vor allem an der Trinkwasserpumpstation Aluk, die seit der türkischen Invasion im Oktober 2019 von türkischen Einheiten und ihren Verbündeten kontrolliert wird. Alleine zwischen Oktober und Mai wurde diese Anlage 6-mal komplett abgestellt und dazwischen auch nur mit verringerter Kapazität betrieben. Von dieser Pumpstation hängt die Versorgung von rund 460.000 Menschen in der Provinz Hasaka ab, darunter auch tausende Binnenflüchtlinge. Auch hier steht der Vorwurf im Raum, dass diese Unterbrechungen bewusst herbeigeführt wurden. Und was man hier noch anfügen muss, ist, dass auch für den Fall, für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Türkei nicht aktiv in diese Unterbrechungen involviert ist oder involviert sein sollte, dass die Türkei völkerrechtlich als Besatzungsmacht dazu verpflichtet ist, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Grundversorgung der Zivilbevölkerung, und da zählt Wasser natürlich dazu, sicherzustellen. Das heißt, auch in diesem Fall wäre die Türkei verantwortlich.
Okay, ja. Welche Interessen würden dann bei der Türkei dahinter stecken, wenn sie dahinter stecken?
Was auffällig ist, dass in beiden genannten Fällen insbesondere Gebiete in Syrien betroffen sind, die unter syrisch-kurdischer Selbstverwaltung stehen und in der auch die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, eine wichtige Rolle spielt. Es ist daher naheliegend, dass die Türkei die Verknappung des Wassers ganz gezielt als politisches und auch militärisches Mittel gegen die Kurden einsetzt, um Macht zu demonstrieren. Und auf diese Weise zeigt die Türkei auch, dass die syrisch-kurdische Selbstverwaltung nicht in der Lage ist, die Wasserversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, was natürlich deren Legitimität schwächt. Und wir sollten natürlich auch nicht vergessen in dem Zusammenhang, dass die Türkei sich im Krieg gegen die PKK befindet und immer wieder kurdische Ziele in Syrien und im Irak angreift. Und schließlich war die sogenannte Kurdenfrage mit ein Grund ja auch für die türkische Militäroffensive in Nordsyrien im Herbst letzten Jahres und für die Besetzung einiger Landesteile.
Wer könnte denn da jetzt intervenieren und sagen, das geht so nicht?
Das ist grundsätzlich relativ schwierig. Der Einsatz von Wasser als Waffe, der Einsatz von Wasser als militärisches oder politisches Mittel ist völkerrechtlich und auch im Kriegsrecht untersagt und verboten. Wir sehen aber über die letzten Jahre einen Trend, insbesondere im Nahen Osten, bei dem im Grunde genommen alle Parteien, insbesondere in Syrien, genau diese internationalen Normen brechen und sich darüber hinwegsetzen. Gerade in Syrien haben wir gesehen, dass sowohl die Opposition, aber auch das Regime, Assad-treue Milizen, externe Akteure, aber auch die Freie Syrische Armee, dschihadistische Gruppen, Teile der Anti-IS-Koalition, alle mehr oder weniger im Verlauf des Krieges Wasser als Waffe eingesetzt haben, Wasser zurückgehalten haben, um bestimmte Gebiete unter Druck zu setzen, Gebiete überflutet haben oder aber auch Quellen vergiftet haben, um das Wasser unbrauchbar zu machen. Also beispielsweise die Wasserversorgung von Aleppo oder die Wasserversorgung von Damaskus wurde zig Male immer wieder unterbrochen, immer wieder Pumpstationen angegriffen, je nachdem, wer gerade Kontrolle über diese Anlagen bekommen hat oder bekommen wollte, wurde da quasi entlang der Frontlinie immer wieder die Wasserversorgungseinrichtungen attackiert.
Das hört sich so an, als würden Sie erwarten, dass solche Vorfälle in Zukunft ja bleiben, vielleicht sogar zunehmen werden. Und dann kommt natürlich noch der Klimawandel und eventuell längere Trockenperioden dazu.
Ganz klar, ja. Die Entwicklung der letzten Jahre, wie eben schon gesagt, hat das deutlich gemacht. Sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure setzen auf Wasser als Instrument, als Mittel in Konflikten, obwohl das, wie gesagt, völkerrechtlich hochproblematisch ist. Insbesondere natürlich in ariden und semi-ariden Gebieten wie im Nahen Osten oder in Nordafrika. Insbesondere dort ist diese Praxis besonders effektiv, diese Praxis enorm attraktiv für die kriegsführenden Parteien, weil die Wirkung in diesen wasserarmen Gebieten deutlich größer ist. Längere Trockenperioden, Hitzewellen, steigende Durchschnittstemperaturen, Sie haben eben den Klimawandel erwähnt, machen damit den Einsatz von Wasser als Waffe in Zukunft noch attraktiver.
Tobias von Lossow forscht zum Thema Wasser in Konflikten am Klingendal-Institut in Den Haag. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja diese neue Studie, die besagt, Menschen haben gerne Sex im stillen Kämmerlein. Oder zumindest mögen sie es nicht, wenn andere zugucken. Mit Ausnahmen natürlich. Aber eigentlich gilt das für alle Kulturkreise dieser Welt. Und man könnte sagen, who cares? Ja? Wir sind aber Deutschlandfunk Nova und sagen selten, who cares? Wir stellen nämlich fest, dass es im Tierreich ja völlig normal ist, dass sich vor anderen gepaart wird. Löwen, Schimpansen, die verziehen sich nicht an einen ruhigen Ort, wenn sie mal Lust haben. Ich habe am Wochenende noch im Kölner Zoo zwei Zebras beim Pimpern zugeguckt. Warum sich da Tier und Mensch so unterscheiden und wieso es für die menschliche Entwicklung von Vorteil ist, dass sie Sex nicht vor allen anderen haben. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Okay, ich fange einfach mal ganz direkt an. Die erste Frage wäre, hast du denn gerne Sex in der Öffentlichkeit?
Vielleicht trifft's hätte besser, denn ich hätte tatsächlich durchaus gerne so ein bisschen Öffentlichkeit dabei.
Maja mag Sex an ungewöhnlichen Orten, wo man sie vielleicht auch mal dabei erwischen könnte. Aber zum Sex dazu gehören nun mal immer mindestens zwei.
Ich mag das ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden, aber mein Partner nicht. Der findet das ganz furchtbar, der schaut auch immer ganz explizit drauf, dass auch wirklich der Vorhang komplett zugezogen ist, das Fenster auf jeden Fall auch zu ist und der Rollladen am besten auch noch unten.
Maja ist eine der Moderatorinnen des Sex-Podcasts Oh Baby. Und bevor ihr jetzt ihren Freund irgendwie als prüde abstempelt, er verhält sich eigentlich genauso, wie man es von ihm erwarten würde. Er hat gerne Sex ohne Publikum und das ist zutiefst menschlich.
I scanned like thousands of documents.
Ich habe tausende Quellen durchsucht und das Sexualleben von 131 Kulturen überprüft. Und in quasi allen Kulturkreisen habe ich Beweise gefunden, dass Paare ihre sexuellen Aktivitäten vor anderen Menschen verbergen.
I found evidence that pairs take efforts to conceal their sexual intercourse.
Yitzhak Ben-Mocha ist Ethologe, das heißt, er studiert das Verhalten von Tieren. Er arbeitet unter anderem für das Max-Planck-Institut für Ornithologie. Und eigentlich hat er sich bisher nicht so sehr mit Menschen beschäftigt, trotzdem hat er jetzt eine Studie über das menschliche Sexualverhalten veröffentlicht.
Eigentlich hat alles damit angefangen, dass ich das Sozialverhalten einer Vogelart studiert habe, die in der Wüste Israels lebt.
Der Graudrossling, das ist ein Vogel, der sehr sozial ist. Er lebt in stabilen, territorialen Gruppen von bis zu 22 Tieren und in den Gruppen gibt es ein komplexes Kooperationsverhalten. Zum Beispiel ziehen die Graudrosslinge gemeinschaftlich ihre Jungtiere groß. Was Yitzhak zudem aufgefallen ist, Alpha-Männchen und Weibchen verziehen sich in ein Gebüsch, wenn sie sich miteinander paaren wollen. Und das ist sehr untypisch im Tierreich, denn eigentlich scheren sich besonders Alpha-Tiere nicht darum, wo sie es tun und wer dabei zuschaut. Und Yitzhak fällt zu dem Zeitpunkt nur eine weitere Spezies ein, von dem er so ein Verhalten kennt. Der Mensch.
So what I've done is to think what.
Ich habe mir überlegt, was haben Menschen mit Graudrosslingen gemein? Und mir ist aufgefallen, dass beide Arten sehr stark auf Kooperation innerhalb der Gruppe angewiesen sind. Und in beiden Spezies versuchen die Individuen, so gut es geht, zu kontrollieren, wer Sex mit ihrem Partner hat.
Control on the sexual access to their partner.
In der Regel wollen wir, dass unser Partner nur mit einer Person schläft, nämlich mit uns. Und beim Graudrossling paaren sich nur Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen. Und die beiden achten sehr darauf, dass es auch so bleibt und niemand fremd geht. Daraus leitet der Forscher eine Hypothese ab, die Kooperationserhaltungshypothese, die sagt, Sex im Verborgenen hat eine wichtige soziale Funktion für Graudrosslinge wie für Menschen.
Wir wissen, dass Menschen erregt werden, wenn sie andere beim Sex beobachten. Wenn jemand seinem Nachbarn beim Sex zuschaut, könnte er versuchen, am Tag drauf auch mit einem der Nachbarn zu schlafen. Und das führt zu Konflikten innerhalb der Gruppe und die Kooperation bricht zusammen.
There will be conflict and then cooperation breaks down within the group.
Wenn wir Sex in der Öffentlichkeit hätten, genauso wie wir auch in der Öffentlichkeit essen oder Sport treiben, dann führt dies dazu, dass es häufiger Sex außerhalb der Partnerschaft gibt, sagt der Forscher. Menschen gehen also öfter fremd. Und dann streiten wir uns auch häufiger, anstatt zusammenzuarbeiten, so die Hypothese. Wenn wir lieber Sex im Verborgenen haben, dann ist das sozusagen ein deeskalierendes Verhalten, was im Laufe der Evolution für uns Menschen wichtig gewesen sein könnte. Auch Maja vom Podcast Oh Baby sagt, der Reiz von Sex an öffentlichen Orten liegt für sie darin, erwischt werden zu können.
Wenn ich genau mitbekomme, dass jetzt hier direkt vorm Fenster jemand stehen würde, würde ich mich nicht besonders hingeben, sondern ich würde mich auch eher zurücknehmen und wahrscheinlich dann auch das Fenster schließen. Eher dieses Ungewisse, sich selbst in der Fantasie auszumalen, wie es sein könnte, dass einen jetzt jemand beobachtet. Aber dass es wirklich dann, also wenn es wirklich soweit ist und man bekommt mit, dass man erwischt wird oder wurde, ich glaube, das will in der Regel kaum einer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.